Ja, es kommt der Tag, da bekommen junge Männer mit Schweizer Pass einen Brief vom Staat, Dienstpflicht ruft. Soll Dienstpflicht künftig für alle Geschlechter gelten? Wie wäre es mit einem allgemeinen Gesellschaftsdienst? Und wie steht es zum Verhältnis der Jungen zum Militär seit dem Krieg in der Ukraine? Dienstpflicht wie weiter? Wir fragen und reden heute mit Politikerinnen und Politikern, die maximal 20-jährig sind. Ja, und wir haben heute hier da den Angelo Casile, 20, SVP, die May Fokas, 19, FDP, den Nils Hirschi, 18, von der jungen GLP, die Lea Feutz von der jungen Grünen, 19, und der Laurin Gerber, 19, von der JUSO. Das ist das Politpodium von UND Generationentandem und dem Jugendparlament Thun. Technische Leitung Nila Scheilwiller und Yves Brücker. An den Kameras Dial Radil, Leandro Römer und auch noch bei Technik Adrian Stojan. Mein Name ist Elias Rüegsegger.
Das ist das Politpodium von UND Generationentandem.
Jetzt übergeben wir dem Nicola, der uns noch so ein bisschen mehr erzählt zu dem Thema der Dienstpflicht, und ich übergebe ihm das Mikrofon, bevor wir eben da weiter debattieren.
Ja, merci vielmals, Elias. Ich mache jetzt noch einen kleinen Input, dass wir so ein bisschen alle auf dem gleichen Wissensstand sind, dass wir wissen, was ist überhaupt unser Militär, wie ist es entstanden und ja, genau, wer ist überhaupt dienstpflichtig und wie läuft das Ganze ab. Genau, und ich möchte mit einem historischen Rückblick arbeiten, also wie ist eigentlich unser Militär überhaupt zu dem geworden, was jetzt ist. Und das geht eigentlich recht lang zurück. Also vor dem 18. Jahrhundert war es noch so, dass die Kantone selber für sich geschaut haben. Also sie haben selber geschaut, wie viele Leute wir jetzt unser Militär haben, wer soll jetzt hier bei uns kämpfen oder im Einsatz stehen. Und es ist nicht über den Bund oder über die Schweiz gelaufen. Also es ist nicht zentralisiert, dass alle in der Schweiz zusammen sind, sondern wirklich jeder Kanton für sich selber. Und das hat sich nachher ein bisschen geändert. Mit der Helvetischen Republik, die ist aufgekommen, 1798 allgemein, hat man nachher gemerkt, okay, wir wollen zentraler arbeiten, weil wir mehr zusammen haben und uns gegen äußere Gefahren behaupten. Und dann war es nachher so, dass man das erste Mal wirklich komplett die ganze Schweiz zusammen hat, so ein Militärlager veranstaltet und zusammen organisieren wollte. Nachher sind aber so ein paar Phasen gekommen, wo das wieder so ein bisschen gekippt hat. Es war nicht so ganz sicher gewesen. Die Kantone haben sich teilweise zurückgezogen und wollten wieder selber ihr eigenes Ding machen mit dem Militär. Und das war eigentlich so bis zum Sonderbundskrieg, also im letzten Krieg auf Schweizer Boden. Und danach war nachher eigentlich wieder die Meinung, okay, wir wollen jetzt wieder zusammenarbeiten, wir wollen wieder die Schweiz als einziges ansehen und so das Militär geht komplett über alle Kantone hinweg vom Bund zentral aussteuern. Genau, und das hat man nachher 1880, in den 80er Jahren, hat man das nachher noch verfeinert. Da hat man nachher noch Regelwerk gemacht und das Ganze eigentlich auch formell und neu organisiert, dass das Militär nachher eben auch genau, der damaligen Zeiten sich anpassen können. Genau. Und das war nachher bis zur Zwischenkriegszeit eigentlich so gewesen. Also man hat bis zum Ersten Weltkrieg ist das so weitergegangen. Und dann während dem Ersten Weltkrieg hat man mit dem Haager Abkommen 1907 eigentlich klar festgelegt, okay, man will sich an der Neutralität festkrauen, die man in der Schweiz hat, und sich wirklich mehr auf Verteidigung fokussieren. Und das hat man nachher eigentlich auch im Ersten Weltkrieg so weitergemacht. Man hat dort mehr geschaut, dass man sich wirklich kann verteidigen kann und auch wirklich eben ganz über die ganze Schweiz hinweg und nicht kantonal jeden Kanton einzuschaut. Und die Militärausgaben sind auch immer in der Kriegsphase gestiegen und dann wieder ein bisschen gesunken. Das ist wie so eine Wellenlinie, wenn man sich das grafisch vorstellt. Und nach dem Ersten Weltkrieg sind die auch wieder ein bisschen gesunken. Und nachher mit dem Aufkommen vom Nationalsozialismus in den 1930er Jahren und nachher auch mit der Machtübernahme von Hitler in Deutschland sind nachher die Ausgaben wieder angestiegen. Und dann war schon die Awareness mehr da gewesen, okay, das Militär ist für uns sehr wichtig. Genau. Und das ist nachher nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein bisschen abgeflacht, bis nachher so der Kalte Krieg ist aufgekommen und man wirklich das Gefühl hatte, okay, wir haben jetzt Gefahren, die von anderen Seiten kommen könnten und wir müssen jetzt noch ein bisschen umstrukturieren. Und dann hat man eben zum Beispiel mit dem Armee 95-Plan Änderungen vorgenommen, organisatorisch, dass man gemerkt hat, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Biowaffen oder Atombomben, wie können wir mit denen umgehen, wie tun wir das im Militär integrieren, dass wir da auf das reagieren können. Und dann auch 2005 hat man nachher nochmal mit der Armee 21 nochmal etwas Neues gemacht, wo man nachher vor allem auch beschlossen hat, okay, ab jetzt wollen wir auch aktiv mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten als Militär, also nicht nur für uns. Genau, und so ist eigentlich das Militär langsam zu dem geworden, wo wir jetzt sind. Und eben auch seit dem 19. Jahrhundert ist klar ein Milizsystem, also das heisst, dass einfach Bevölkerung nicht in eine Berufsarmee, ein Teil in eine Berufsarmee geht, sondern dass wirklich fast jeder ins Militär geht und nachher eigentlich so einen anderen Job hat und das mehr macht, dass man wie die Bürger bewaffnet in dem Sinn. Genau, und jetzt kommen wir noch zu den Aufgaben des Militärs. Jetzt haben wir so ein bisschen angeschaut, okay, wie war die Geschichte und was macht eigentlich das Militär überhaupt? Und da gibt es mehrere Aufgabengebiete. Also es ist eben nicht nur eine Verteidigung, wie man sieht. Es geht eben zum Beispiel auch darum, dass man unsere Lufträume verteidigen kann, indem man Patrouillenflüge macht. Oder dass man zum Beispiel, wenn es Krisen gibt, jetzt Afghanistan ist so ein Beispiel gewesen, dass man dort da schaut, okay, wie bringen wir jetzt die Bevölkerung, die noch dort lebt vor der Schweiz, und auch Botschafter schnell raus, wieder zurück in die Schweiz. Und das hat, da war zum Beispiel auch das Militär beteiligt. Also es gibt da recht viele verschiedene Aufgaben. Und wenn man jetzt die Gesetzeslage der Bundesverfassung anschaut, dann sieht man auch, wen betrifft es überhaupt, wer muss überhaupt ins Militär. Weil, wie schon gesagt, es ist keine Berufsarmee, also jeder Schweizer Bürger muss gehen. Und das ist auch in der Bundesverfassung geregelt. Und wie man hier sieht, die wichtigsten Punkte sind eigentlich, jeder Schweizer muss gehen, für Schweizerinnen ist es freiwillig. Und man kann auch, also es ist eine Dienstpflicht, es ist nicht mehr Wehrpflicht. Also man kann zum Beispiel auch Ersatzdienst leisten, da komme ich später dazu. Genau, und wenn man das nicht kann oder nicht macht, dann muss man zahlen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Genau, jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Thema, zur Dienstpflicht. Und da fangen wir gut mit der Rekrutierung an. Eben jeder, wir haben es vorhin schon gehört, irgendwann kommt der Brief bei jungen Schweizern zwischen 18 und 24. Und dann muss man nachher irgendwann an die Aushebung gehen. Die Aushebung ist nicht zum Eiswald, da ist man nachher 2 bis 3 Tage dort. Und dort wird eigentlich entschieden, ist man Militärdienst tauglich und wenn ja, was macht man. Und das ist meistens so der Fall. Also 70% von allen Schweizer sind Militärdienst tauglich und die machen nachher auch den Militärdienst, die können auch den Militärdienst machen und dort eben irgendwelche Funktionen machen, wo sie nachher entweder den Rekrutenschuh machen oder sie machen den Durchdiener. Das gehen dann 300 Tage. Dafür hat man nachher keinen Wiederholungskurs mehr, den man nachher jedes Jahr machen muss. Genau. Wenn man jetzt aber merkt, okay, ich bin jetzt Militärdienst tauglich, aber eigentlich habe ich wirklich mega das Problem mit dem Militär, irgendwie, wo zum Beispiel nicht schiessen oder ja, sonst irgendetwas, was mir nicht gefällt am Militär. Ich kann mir auch sagen, man hat einen Gewissenskonflikt und dann macht man den Zivildienst. Und das ist eigentlich auch seit 2006 circa relativ problemlos möglich. Davor war es recht kompliziert. Da musste man wirklich argumentieren, wieso man jetzt nicht ins Militär will. Und seither geht es eigentlich recht gut. Und noch davor, vor 1996, war es tatsächlich so, dass man ins Gefängnis kam, wenn man nicht Militärdienst hat, wollte leisten als Mann. Genau, und der Zivildienst geht 1,5 Mal so lang wie das Militär. Also wenn man merkt, okay, ich will nicht ins Militär, dann muss man ein bisschen Abstriche nehmen und dafür länger Zivildienst machen. Dafür hat man dort nachher auch mehr die Auswahl. Also man muss das zwar selber organisieren, aber man kann zum Beispiel entscheiden, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Asylunterkunft mit Zivildienst ableisten zum Teil oder im Altersheim, je nachdem. Nachher hat ca. 10% von Schweizer oder 9% von Schweizer Bevölkerung, von den Schweizer Männern, werden in Zivilschutz unterteilt. Das heisst, bei Rekrutierung sagen sie einem, ja, okay, das ist ein bisschen grosses Risiko im Militär, aber gar nichts kannst du auch nicht machen. Also im Zivilschutz können wir die noch drinnen. Und dort ist man nachher mehr zum Beispiel bei Katastrophen, wo man nachher versucht, der Schweizer Bevölkerung zu helfen. Aber da ist die Ausbildung in dem Sinne nur 7 Tage lang. Genau, nachher ist man einfach, kann man, jedes Jahr hat man ein paar Tage, die man ausleisten muss. Und wenn man an Rekrutierung sagt, okay, das ist wirklich ein grosses Risiko für das Militär und auch für den Zivilschutz, dann wird man aus der Wehr. Dann muss man Wehrpflichtersatz zahlen, dann wird man als untauglich oder man kennt es vielleicht Doppel-UT, sagt man dem, wird man so eingestuft. Und dann muss man einfach 3% vom Einkommen, das man hat, für 11 Jahre lang zahlen. Genau. Da gibt es auch Ausnahmen. Also, ich habe jetzt hier ein paar wichtige aufgelistet. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Mann Invaliditätsgrad von über 40% hat, also zum Beispiel sehr schwer krank ist und im Rollstuhl ist, dann muss man nicht zahlen. Oder zum Beispiel ist es auch so, dass wenn man studiert und man ja eigentlich gar kein Geld hat, wo man kann zahlen als Abgabe, wo man gar kein Einkommen hat, je nachdem, dann muss man aber trotzdem mindestens 400 Franken zahlen. Also dass man hier nicht einfach sozusagen mit einem blauen Auge wegkommt, wenn man eben untauglich ist. Und nachher gibt es noch eine weitere Regelung, eben niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer können nicht den Militärdienst machen, aber die können den Schutzdienst, den Zivilschutzdienst leisten, wenn sie das möchten. Genau, jetzt kommen wir schon zu den aktuellen Diskussionen, die es hat, rund um das Thema. Es ist jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, der zum Beispiel aufgekommen ist wieder ein bisschen aufgegangen, auch im Nationalrat. Und eigentlich eine der wichtigen Diskussionen, die es momentan hat, ist die Volksinitiative, die zustande ist gekommen, für eine engagierte Schweiz. Oder Service Citoyen ist es bekannt darunter. Und da geht es eigentlich darum, dass man wie einen Bürgerdienst einführen will, wo für alle Geschlechter ist. Also nicht nur für Männer, wie es jetzt ist, sondern wirklich für alle. Aber dafür kann man auswählen, was man machen will. Also will man irgendwie kulturell etwas machen oder will man soziales Engagement leisten oder Militärdienst, dass man da wirklich auswählen kann. Aber auch hier wäre die Regelung, dass es einen Mindestbestand hat, die das Militär muss erfüllen muss. Das heisst, hier müsste man nachher eine Minimalanzahl von Leuten ins Militär schicken, wenn es jetzt nicht genug hat. Aber da ging es eben wirklich darum, dass man alle inkludiert und dass man hier aber auch klar nicht nur das Militär müsste machen, sondern auch anders könnte machen. Genau, und die wird in den nächsten Jahren können wir auch über die abstimmen. Nachher ist auch der Bundesrat selber, also die Viola Amherd und auch der Armeechef Süssli, haben sich da etwas überlegt, weil in der Armee ist so ein bisschen, oder Statistiken und so hat man gemerkt, okay, es sieht so aus, als würden wir immer weniger Leute im Militär haben. Und wie lösen wir das Problem? Weil wir möchten eigentlich den Bestand, dass der immer gleich bleibt. Und da hat es eigentlich zwei Sachen, die man machen kann, oder was ich jetzt gerade anschaue. Und das eine davon ist Sicherheitsdienstpflicht. Also das wäre, dass man den Zivilschutz und den Zivildienst zusammennimmt und dass man es ein bisschen unattraktiver macht und ein paar Loopholes schließt, die man hatte. Also dass man da nicht einfach das kaum geht, teilweise. Und dass man so schaut, dass wieder mehr ins Militär gehen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das wäre eine Anlehnung an das norwegische Modell. Das wäre, dass man alle Geschlechter inkludieren würde. Also dass auch andere würde an die Rekrutierung müssen und dass das Militär nachher auch auswählen könnte, wenn sie gerne Militär möchten haben, wenn nicht. Genau, und jetzt machen wir noch schnell, bevor ich ans Podium übergebe, einen Vergleich von anderen Dienstpflichtmethoden. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Und ich habe vorhin vom norwegischen Modell geredet. Und in Norwegen ist es eben so, dass alle, egal was man ist, wird man zur Rekrutierung eingeladen. Und dort wird nachher geschaut, okay, wenn will das Militär und die nehmen sie. Und der Rest muss nachher eben Ersatzgab leisten. Und in Norwegen ist es zum Beispiel auch noch so, dass Leute, die Militärdienst leisten, werden nachher bevorzugt bei Stellen, bei Beamtenstellen oder so. Genau, und das Militär geht dort ein Jahr. Ui, es geht. So, jetzt haben wir noch Israel. Bei Israel ist es so, da geht es für Männer 2 Jahre und 8 Monate. Der Militärdienst und für Frauen 2 Jahre, also sehr lang. Und dort ist es eigentlich auch so, dass dann wirklich alle machen. Also dort ist nicht das Militär, das auswählt, sondern dort machen fast alle, außer dass wenige, zum Beispiel stark religiöse, ultraorthodoxe Juden, sind davon ausgeschlossen. Aber sonst machen wirklich extrem viele. Und es ist ja wirklich in der Gesellschaft noch so ein Ding, wo man nicht, dort ist nicht so gerne angesehen, wenn man es nicht macht. Also dort ist das mega noch drin. Und dort ist es nachher auch so, dass man später einen Monat in jedem Jahr noch muss, für eine relativ lange Zeit noch mal ins Militär rücken und das üben. Also eigentlich, ja, also ist sehr, sehr ausgeprägt. Und nachher haben wir noch Italien. Und dort ist es so, dort hat man nur noch eine Berufsarmee. Das heisst, dort hat es nicht eine Milizarmee, wo eben jeder noch ins Militär muss, sondern dort ist es wirklich so, dort hat man professionell ein paar, die das machen, die nachher auch angestellt sind fest und nur das Militär machen. Aber dort muss niemand von der Bevölkerung dorthin gehen und das machen. Genau. Und jetzt will ich nicht länger auf die Folter spannen und übergebe an Elias und dem Podium.
Ja, von SVP bis zur JUSO haben wir hier auf dem Podium alles. Freut mich da mit ganz vielen jungen Gesichtern heute hier zu sein. Merci vielmals und guten Abend miteinander. Ja, Angelo Cassiden von SVP, du leistest im Moment ja selber Militärdienst. Wie geht es dir so dabei?
Also ich muss zugeben, jetzt gerade bin ich müde. Heute bin ich noch im Militär gewesen, aber im Grossen und Ganzen, es geht mir wunderbar. Ich mache jetzt so weiter im Militär, weil ich finde, es ist eine gute Sache und voll hinter der Schweizer Armee stehen. Darum bin ich heute Abend hier.
Lea Feutz von den Jungen Grünen, du hast keine Dienstpflicht als Frau. Hast du dir jemals überlegt, ob du trotzdem Militärdienst leisten
willst? Also, als ich ein Kind war, habe ich es mir schon mal überlegt, weil ich es dann noch so cool fand. Aber sobald ich etwas älter wurde und mich auch etwas mehr damit auseinandergesetzt habe, war für mich auch etwas klar, dass ich das nicht machen will, weil ich einfach nicht voll ganz dahinter stehen, so wie das Militär jetzt ist.
Nils Hirschi von der jungen GLP. Du hast tagtäglich mit dem Militär zu tun, nicht weil du im Moment im Militär bist, aber weil du auf dem Militärflugplatz in Meiringen als Polymech im 3. Lehrjahr arbeitest. Hast jetzt quasi, weil du jeden Tag das Militär vor eigenen Augen hast, genug davon und den ganz sicheren Zivildienst? Oder wie läuft das bei dir?
Also ja, genau, das ist richtig. Ich arbeite auf dem Flugplatz Meiringen. Und ich habe nicht genug vom Militär, aber ich glaube, vom Fluglärm habe ich langsam schon ein bisschen genug. Also das muss ich schon sagen. Und da verstehe ich wirklich alle Anwohner, wenn sie sagen, kein F-35. Aber ja, genau. Nein, ich würde Militärdienst leisten, sofern ich könnte, genau.
Ja, Laurin Gerber von JUSO. Du hast die Aushebung noch nicht gehabt, hast aber vor, Zivildienst zu machen. Warum ist das so klar für dich?
Also ich werde im Mai, Ende Mai, meine Aushebung haben. Und für mich ist einfach klar, im Militär gehe ich her. Ich bin mindestens ein halbes Jahr dort. Ich lerne auch ein bisschen schiessen und sehr viele Sachen, die ich auch sonst nie mehr brauche im Leben. Und es hilft genau gar niemandem. Und wenn ich Zivildienst leiste, kann ich auswählen, was ich machen will. Ich kann etwas Cooles machen. Und das hilft dann dazu auch noch Menschen, im besten Fall.
Mei Wokas von der FDP. Dein Vater ist Oberstleutnant im Militär und die Brütsch ist gerade in der Rekrutenschule. Geht bei euch daheim im Moment noch um irgendetwas anderes als ums Militär?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also, sobald mein Brütsch daheim ist am Wochenende, reden wir eigentlich nur noch über das Militär. Meine Mami hat auch schon gesagt, zieh jetzt den aus, es geht nur noch ums Militär. Ja, sie hat langsam die Nase voll.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dir früher eigentlich schon noch hättest vorstellen können, selber auch Dienst zu machen, jetzt aber eher etwas weniger. Ist das so?
Ja, ich glaube, ich habe mir ein bisschen vor den Augen führen, dass es halt schon ein bisschen Zeit beansprucht. Und ich habe mir da meine Karriere aufgebaut und meine Träume. Und denke jetzt nicht, dass ich wieder Dienst leisten will. Ja, auch ein bisschen zeitlich das Problem ist. Und ja, aber es steht immer noch offen, also es kann sich noch ändern.
Merci für die erste Runde. Jetzt hättet ihr alle je kurz ein bisschen Zeit, maximal eine Minute, einfach mal zu sagen, was ihr zum Thema Dienstpflicht denkt und wie ihr findet, wie das weitergehen sollte. Wir fangen doch gerade an beim Angel Okaside von SVP.
Darf ich noch schnell auf etwas zurückkommen, was vorhin gesagt wurde? Also, dass Militärdienst niemandem etwas bringt. Also, wir sehen es momentan auf der ganzen Welt, vor allem jetzt auch in Europa, der Ukraine-Konflikt, wo Russland die Ukraine angegriffen hat. Also, da bringt das Militär ganz recht etwas, weil sonst wären noch viel mehr Menschen gestorben. Und wegen der Dienstpflicht, also geht es jetzt um Dienstpflicht für alle?
Du kannst jetzt mal generell einfach zu diesen Themen von heute Abend. Hast du eine Minute Zeit, das zu erzählen?
Ja gut, also ich finde es sehr wichtig, dass man Dienst tut leisten. Also mir kommt es jetzt eigentlich nicht darauf an, ob man Frauen jetzt wirklich zwingt, Militärdienst zu leisten. Aber ich finde, Frauen könnten jetzt eben auch so in einen Dienst wie der Service Citoyen, was es gibt, einbauen, wo sie auch auswählen können, ob sie jetzt Militär wollen oder etwas anderes wollen machen, wie es der Nicola vorhin so schön gesagt, aber im Großen und Ganzen stehe ich immer noch traditionell dahinter, dass Männer Militärdienst leisten und finden, dass man dort die Hürden etwas aufhören sollte, dass man dort sich rausschlängeln kann, wie es viele machen.
Merci vielmals. Nils Hirschi, wie siehst du das? Dienstpflicht, wie weiter?
Also ich finde das Militär etwas mega Sinnvolles. Einerseits lernt man sehr viel. Das hast du zwar vorhin verneint, aber ich habe von Angel viel gehört, dass man sehr viel lernt. Auch Sachen, die man wirklich in der Wirtschaft brauchen kann. Und das hilft der Gesamtwirtschaft auch wieder. Und andererseits ist es wirklich etwas, das wir brauchen. Also Freiheit und demokratische Werte sind nicht einfach gratis. Die müssen wir irgendwie auch ein bisschen verteidigen und bewahren. Und genau deswegen finde ich es wichtig, dass wir das Militär einerseits modernisieren und vor allem den Bestand, den wir heute haben, aufrechterhalten. Ich muss aber sagen, ich stehe sehr, sehr hinter der Service Citoyen-Initiative, weil ich schlau finde, wenn wir jetzt wirklich mal eine Gleichberechtigung machen, eine konsequente Gleichberechtigung, weil das haben wir bis heute nicht. Genau.
Merci vielmals. Lea Feutz, Dienstpflicht wie weiter?
Also ich finde die Dienstpflicht so, wie sie jetzt ist, nicht so cool. Also erstens, weil das Militär, so wie es jetzt aufbaut, nicht richtig finde. Ich finde, es sollte wie auf andere Sachen wie ausgebaut werden. Zum Beispiel so Katastrophenlösungen, also wie da. Und also Cyberabwehr sollte unbedingt ausgebaut werden. Und ich finde, wie es sollte freiwillig sein. Also ich finde wie auch so einen Bürgerdienst cool, also wie, dass man ins Militär kann, Zivildienst kann machen kann. Aber ich finde es mega wichtig, dass es freiwillig ist und für alle freiwillig ist.
Merci vielmals. Wir machen heute die Runde fertig. Wir fangen weiter bei Mei Wokas. Was denkst du dazu?
Ich finde, es sollte unbedingt so bleiben, wie es jetzt ist. Wir sind sehr gut dran mit dem Milizsystem, dass das auch aus unserem Alltag herausgezogen werden kann. Also mit der Ausbildung, die wir hatten, das wird dann stark eingebunden. Und so können wir gute Fachkräfte und gute Männer, sage ich jetzt mal hier, in unserem Militär haben. Und sind wir auf alles vorbereitet. Also, ob es jetzt Corona ist oder sonst irgendetwas.
Merci vielmals. Laurin Gerber von JUSO macht den Schluss von dieser Runde.
Ja, also das Militär, das für Männer ist, ist ja so ein bisschen die Frage, historisch gesehen, ist es so ein bisschen gelegt für Männer. Ja, früher, wo das Patriarchat noch ein bisschen ausprägter war, haben die Männer geherrscht, haben die Männer sind die Starken gewesen, haben müssen das Land verteidigen. Das ist klar nicht so. Und darum ist auch die Frage, warum soll Dienstpflicht nur für Männer sein? Es ist nicht so, dass ein Mann jetzt besser könnte in ein Zielfernrohr schauen oder besser einen Abzug drücken als eine Frau. Und auch wenn dann jemand doppelt untauglich wäre, wieso muss der Mann dann da Ersatz zahlen? Weil jede Frau in diesem Land muss das nicht.
Merci für die Runde. Wir steigen jetzt genau in die Debatte ein wegen der Geschlechterfrage. Sollten alle Geschlechter müssen Militärdienst leisten? Der Laurin hat das jetzt auch noch mal ein bisschen lanciert. Ja, was denken Sie dazu?
Also, da könnte man eigentlich nur die grüne Karte aufheben. Ja, grundsätzlich sollten alle also Dienst leisten, als ob es jetzt ein Militärdienst ist oder nicht. Das lässt sich offen, aber die Dienstpflicht sollte eigentlich von allen etwas sein, was gegeben ist.
Also ich finde so halb, ich finde es sollte wie gleichberechtigt sein für Frauen und Männer, aber ich bin fest der Meinung, dass es freiwillig sein sollte und kein Müssen sein sollte.
Also ich als Frau muss ehrlich sagen, ich habe da gemischte Meinungen dazu. Einerseits finde ich, wenn wir da von Gleichberechtigung reden, dann in allen Bereichen, ob es negativ oder positiv für uns Frauen ist, dann. Und andererseits finde ich aber auch, dass Männer vielleicht auch einen anderen Körperaufbau haben als Frauen, auch andere Probleme oder eben ein Nicht-Problem, so wie die Periode oder was auch immer. Es gibt dann auch Frauen, die früh Mutter werden und das dann rechtlich zu regeln, wie und welche Frau dann ins Militär muss, wird wahrscheinlich recht schwierig.
Sie sprechen doch ein bisschen die Rollenbilder an. Jetzt, also du redest etwas ganz anders, als vorher der Laurin geredet hat. Willst du da noch etwas wie entgegnen?
Also ja, die Anatomie von männlichen und von weiblichen Körpern sind nicht gleich. Allerdings ist das nicht ein binäres System, sondern es ist ein Spektrum. Das heisst, es ist nicht jeder Mann gleich wie jeder andere Mann. Und warum dass man da genau unterscheidet zwischen alle Männer können und alle Frauen nicht, stelle ich mir da die Frage. Und zusätzlich, du hast vorhin gesagt, du möchtest keinen Militärdienst leisten, weil das deine Zukunftspläne verbauen. Und das ist ja so. Also etwa 90% der Männer, die ich kenne, die Militärdienst müssen leisten müssen, wollen das nicht machen, weil sie enorm viel Zeit dafür verlieren. Und wer dann nicht eher die Idee, eben die Pflicht abzuschaffen und die Militärpflicht in ein Berufsmilitär vielleicht umzuformen.
Das stimmt, aber ich bin eben eine Frau und ich bin aufgewachsen im Wissen, dass ich nicht muss ins Militär gehen muss. Und deswegen konnte ich auch meinen Weg planen. Und wäre jetzt ein Mann und wüsste, dass ich irgendwann mal den Dienst leisten würde, würde ich auch so planen, dass ich bin jetzt im Gymnasium, würde ich mir auch denken, dass ich jetzt den Gymnasium fertig mache und dann das Zwischenjahr würde brauchen, damit ich eben ins Militär würde gehen. Und ich habe mir jetzt, weil ich das Zwischenjahr gerne würde machen, habe ich mir einen anderen Plan aufgestellt und deswegen, ja.
Also, sorry, Laurin, vielleicht noch schnell etwas zu dir, du hast gesagt, das zerstört Karriere. Ich bin da nicht ganz der gleichen Meinung. Ich meine, im Militär kannst du weitermachen. Und wie schon gesagt, du bekommst mega wichtige Erfahrungen, wenn du weitermachst. Und vor allem, du bekommst ECTS-Punkte. Die kannst du dann brauchen, für einen Master oder Bachelor zu machen, was auch immer, an was du auch gerade bist. Genau.
Also bei dem Wortlaut von zerstört Karriere habe ich mich eher auf die Mai bezogen. Sie hat gemeint, dass sie sich da ihre Karriere nicht verbauen will. Und ja, im Militär lernt man sicher auch einiges. Allerdings kann man in einem halben Jahr, wo man etwas anderes macht, viel mehr wählen, was das man möchte lernen und was das man machen möchte.
Ich möchte einfach noch ganz explizit das Thema der Gleichberechtigung in den Raum stellen, wenn wir darüber überlegen oder reden, ob Frauen auch eine Dienstpflicht machen sollen. Dort wird ja dann sehr häufig angeführt, ja, Gleichberechtigung ist schon noch nicht überall vollständig vorhanden. Der Mono wartet beim Militärdienst. Lea Feuz, wie siehst du das?
Also, das Gleichberechtigung nicht überall.
Oder, ja, oder, sorry. Also, ich stelle eine andere Frage. Gleichberechtigung würde auch bedeuten, dass Frauen auch Militärdienst leisten
müssen. Ja, aber so wie ich vorhin gesagt habe, ich finde, es sollte für alle freiwillig sein. So wie es für Frauen im Moment freiwillig ist, ins Militär zu gehen, finde ich, es sollte auch für Männer freiwillig sein.
Ja, ich habe vielleicht die Meinung von Junggelfen hier noch nicht ganz vertreten. Also, wir stehen wirklich für Gleichberechtigung ein. Und zwar gleiche Rechte sind auch gleiche Pflichten. Das ist einfach etwas, was man jetzt mal sagen muss. Und das heisst, ja, Frauen haben einen schwächeren Körperbau. Es gibt aber ein Spektrum, da stimme ich Laurin völlig zu. Aber genau deswegen habe ich das Gefühl, müssten wir eben auf eine Servicito-Initiative zurückgreifen, die es ermöglicht, dass man auswählen kann zwischen Militärdienst, Zivildienst und Zivilschutz. Genau.
Ja, du sprichst das Modell Servicitoyen an. Angel, auch Kasside von SVP, fändest du das eine gute Idee?
Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, was die SVP da dazu sagt. Ist mir eigentlich auch wurscht. Aber
du kannst jetzt gerade definieren, was ja, die SVP dazu sagt.
Ich als Person in der SVP finde das eine sehr gute Initiative. Ja, aber ich finde gut, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es definiert ist, ob man wirklich bei Zivilschutz, Zivildienst und Militärdienst so drittelt alles, also überall ein Drittel herentut. Wenn es so ist, dann bin ich nicht dafür. Ich finde, das Militär sollte gerne noch den grössten Anteil bekommen von den Personen, die Dienst leisten können. Aber grundsätzlich, dass man wählen kann. Zum Beispiel eben gerade als Frau, das finde ich sehr wichtig.
Der Nils Hirsch ist eben selber Unterschriften sammeln für diese Initiative Service Citoyen. Der Angel hat da noch ein bisschen Unklarheiten gehabt. Wie würde man das denn genau umsetzen? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
Also, ja, Angel, also ich wollte dich nicht kontern. Es ist einfach so, man würde genau alle Dienste, alle drei Dienste gleichberechtigen, aber das Militär wie auch der Zivilschutz hat einen Mindestbestand. Also, wenn das Militär sagt, wir haben eine neue Armeestrategie, wir wollen 60'000 junge Männer oder was, junge Frauen oder beide dann halt, in der Armee, dann bekommen sie auch 60'000, sofern das möglich ist. Aber Zivildienst wiederum hat keinen Mindestbestand. Also der könnte auch nur drei Personen haben oder keine 1'000 oder was der auch immer.
Service Citoyen-Initiative, die Idee von einem allgemeinen Bürgerdienst, alle müssen etwas machen für das Gemeinwohl. Was findest du dazu, Laurin Gerber von JUSO?
Ich finde, das klingt traumhaft für die Gesamtgesellschaft. Allerdings muss man da auch sehen, wer leistet nach den Dienst. Das sind junge Leute, 18 bis 24 wahrscheinlich rum. Und dann ist die Frage, wird das dann gleich aufgebaut wie jetzt im Zivildienst? Weil ich habe mich da auch informiert, weil ich muss ja da die Dienstpflicht auch leisten. Und da bekomme ich pro Tag 69 Franken. Wenn ich 5 Tage in der Woche arbeite, den Zivildienst muss man 100% machen, dann habe ich im Monat ungefähr 1'800 Franken. Und mit dem kommt man schlicht und einfach nicht über die Runde, wenn man sich noch eine Wohnung muss zahlen muss. Und es ist natürlich schön, wenn man mit 18 noch daheim leben kann, aber das können leider nicht alle machen. Darum ist die Frage, wie würde das gelöst werden? Wenn man das anpassen und den Gemeinschaftsdienst wirklich auch würdig machen und auch den Dank eigentlich an den Leuten, die da für die Gesamtgesellschaft etwas machen, würde aussprechen, dann wäre ich klar dafür.
Ja, May von der FDP, wie kannst du etwas anfangen mit den Argumenten so vom allgemeinen Gesellschaftsdienst oder allgemeinen Bürgerdienst?
Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht ganz genau, was die FDP vertritt. Sie haben mir eigentlich gesagt, dass sie recht offen sind für solche Sachen. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe beide Seiten und ich verstehe beide Seiten und ich würde Also ich würde jetzt eigentlich schon recht im Nils zustimmen, eben dass es die mindeste Anzahl von der Armee gibt und dass das gut ist und dass eben auch die Frauen selber dürfen entscheiden, ob sie jetzt Zivildienst leisten oder ins Militär gehen.
Noch Wortmeldungen zur Service Citoyen-Initiative. Wolltest du noch, Lea?
Darf ich noch schnell auf Laurin zurückkommen? Ich weiss jetzt vom Militär, das nimmt mir jetzt noch mal Wunder, wenn man sich da die Wohnung nicht mehr leisten kann. Wir bekommen ja auch 69 Franken pro Tag, je nachdem. Also ein paar weniger, wenn sie noch angestellt sind neben dem Militär. Aber bei uns gibt es einen Sozialdienst, der so Sachen regelt. Gibt es das im Zivildienst nicht? Weil eigentlich nehme ich schon, dass es so etwas geben sollte.
Also der Sozialdienst ist ja nicht über das Militär, sondern der ist ja vom Bund für alle Menschen, die in der Schweiz wohnen. Und ja, den gibt es. Aber
verstehe mich nicht falsch. Also es gibt Sozialdienst der Armee. Also viele, die extra im Militär, also im Armeebudget noch inbegriffen ist, dass man für so viele, wo Leute sich die Wohnung nicht mehr leisten können oder irgendwie ein Care-Angebot für ein familienangehöriges Mitglied brauchen, wo sie dann unterstützen. Dann habe ich einfach gedacht, vielleicht gibt es das im Zivildienst auch, weil die haben ja eigentlich auch ein recht gutes Budget.
Also vielleicht ganz kurz zu dem, ich kann es auch nicht 100% genau sicher sagen, aber es ist ja so, dass mit dem Erwerbsausfallersatz, den es gibt, und der bemisst sich eben dem Job, den man vorher hatte, wenn man vorher keinen Job hatte, im Gimmer oder in der Berufsschule war oder so, der bemisst sich einfach an dem, was man eben vorher hatte oder nicht hatte. Ja. Aber ich würde schon vorschlagen, dass wir hier einen Punkt machen zu diesem Thema und würde gerne auf die Frage kommen von Gleichberechtigung oder dem Ausgleich zwischen dem Zivildienst und dem Militär. Der Zivildienst der geht anderthalb Mal so lange wie das Militär. Ist das fair? Nils Hirschi.
Jetzt habe ich eigentlich noch etwas aufschreiben. Aber
ja, was hast du aufgeschrieben? Ist vielleicht auch etwas spannend. Dann können wir zuerst mit dem weiterfahren.
Nein, weißt, ich muss immer ein bisschen überlegen, und dann, dass man gute Argumente hat. Aber okay. Nein, ich habe nichts aufgeschrieben. Nein, ja, ich finde es fair. Also, ich finde es fair, aber es ist nicht gut. Das Ding ist,
du findest es fair, aber es ist nicht gut.
Genau, du hörst es richtig. Ja. Weil das Ding ist, oder, wenn man natürlich im Zivildienst Tage hat von 4-5 Stunden und im Militär hat man Tage von 20 Stunden und das ist durchaus realistisch, dann macht das Sinn. Wenn man das aber könnte anpassen könnte, sagen, dass zum Beispiel das Militär 8,5 hat und der Zivildienst aber auch, dann fände ich es wiederum nicht mehr fair. Genau.
Also 4 Stunden Zivildienst am Tag?
Ja, ich habe mich da so ein bisschen informiert und ich habe wirklich Berichte gefunden, wo sie erzählt haben, dass sie 4 Stunden Zivildienst pro Tag haben. Das ist nichts. Also das sind ja Ferien für einen Lehrling.
Also, ich möchte da kurz anfügen, es gibt ja auch Militärdienst, also im Militärdienst muss man ja auch WK machen und ich habe jetzt da selten von Leuten gehört, die dort viel hätten gemacht.
Lea Feutz, Gleichberechtigung, Zivildienst, Militärdienst, findest Zivildienst sollte kürzer gehen?
Ja, mega. Ich finde, der Zivildienst sollte wie das Militär sein. Ich finde, wie in unserem System ist so aufgebaut, dass das Militär die erste Option ist und alles wie drunter. Und ich finde, wie, das sollte alles auf einer Ebene sein, dass man auch fair kann entscheiden kann, was man will. Weil eben, wenn man wie nicht ins Militär, sondern in der Zivi machen will, muss man sagen, man hat einen starken Gewissenskonflikt. Und ich finde das auch nicht fair, dass man das muss sagen, weil vielleicht hat man einfach keinen starken Gewissenskonflikt, aber würde wie lieber also in Zivi gehen, weil man lieber irgendwie in einem sozialen Bereich Menschen helfen will, als in die Armee zu gehen.
Der Angel Okaside von SVP, das Mikrofon schon parat?
Ja, jetzt bin ich gerade den Anschluss am Suchen. Wegen Gleichberechtigung, Zivildienst und Militär. Du hast vorhin gesagt, ja, der Zivildienst soll gleich ins Militär sein. Dann muss man sagen, ich muss dich korrigieren, Nils, 8,5 Stunden, wo die Leute im Zivildienst arbeiten, muss man halt in diesem Fall verlängern. Dann können sie am Abend nicht mehr heim schlafen und bekommen das Wochenende auch nicht mehr frei. Dann werden halt alle ab jetzt einfach 18 Wochen dort irgendwo in eine Kaserne reingesperrt, wo sie dann sowieso nicht mehr rauskommen, außer dem Ausgang.
Oder wie wäre es umgekehrt, wenn man das Militär ein bisschen humaner machen würde?
Ja, das Militär ist human. Und dann komme ich auch gerade zu etwas zurück, was Lea vorhin gesagt hat, wegen dem Gewissenskonflikt. Also, das ist für mich kein grosses Argument mehr. Weil heutzutage gibt es ganz viele Funktionen, die man machen kann, wie ich zum Beispiel als Spitalsoldat, wo man problemlos ohne Waffen Dienst leisten kann. Und bei den Sachen, wo man Gewissenskonflikt hat, kann man gut sagen, gut, das will ich nicht machen. Weil im Militär kann man mal einfach sagen, das geht mir jetzt einfach zu Nacht, das will ich nicht machen. Darum, also mit Gewissenskonflikt kann man gerade so gut Dienst leisten, Und bei uns kann man zum Beispiel als Pflegehelferpraktikum machen, wo dann auch etwas der Allgemeinheit bringt. Darum, es ist nicht nur Militär.
Ja, aber es ist ja nicht nur Militär. Man kann auch andere Sachen machen, das sehe ich. Aber eben, vielleicht gibt es ja Menschen, die eben, wie etwas im Militär würden machen, wo sie keine Waffen brauchen, aber wie gleich lieber direkt mit Menschen würden arbeiten, irgendwie in einer Klinik Menschen helfen und dort den Zivildienst leisten, weil sie das einfach lieber machen. Und sie müssen dann angeben, dass sie einen starken Gewissenskonflikt haben, obwohl sie vielleicht einfach, etwas anderes, also etwas im Zivil lieber machen als im Militär. Und das finde ich ein bisschen ungerecht.
Also sie müssen ja nicht sagen, dass sie einen Gewissenskonflikt haben. Sie müssen nur sagen, dass sie nicht Dienst leisten und dass sie gerne Zivildienst leisten wollen. Das ist ja seit Neuem so, dass man ohne Begründung den Zivildienst beantragen und leisten kann.
Hier kann ich vielleicht auch wieder Werbung machen. Also Service Citoyen wäre genau das. Oder? Man würde genau so machen, dass die drei Dienste wirklich gleichberechtigt sind. Einerseits, eben, dass man frei wählen kann. Alle Geschlechter müssen gehen. Und vor allem, das ist das Wichtige, denke ich, dass auch ungefähr die gleiche Leistung ist, die man dort bringt. Und ich denke, das ist, ich glaube, da könnten wir den Konsens finden. Oder ihr seid völlig nicht dafür, dass man den Militärdienst überall stellt und ihr seid eigentlich gegen Militärdienst. Also könnte man ja eigentlich etwas dazwischen finden. Aber ich glaube, das ist nicht so.
Ja gut, die Service Citoyen Initiative mit Dünkt hat vorher nicht so schlecht abgeschnitten. Ich möchte noch gerne dort ein bisschen weiter fragen, wo der Einzel so ein bisschen gesagt hat, ja, was sind denn überhaupt Gründe, für dass man nicht ins Militär geht? Also würdest du so weit sagen, dass man einfach sagt, es müssen wirklich mehr ins Militär, dass man dort auch wieder mehr Zwang schafft?
Ja, Zwang ist gern so ein schwieriges Wort, aber man muss halt die Leute ein bisschen mehr motivieren, dass sie da ins Militär gehen oder einfach den Militärdienst machen, weil ich habe wirklich in meiner RS Situationen erlebt, wo einer unter seinem, bei seinem Küssen, also bei seinem Bett, unter dem Tübe, seine Kleider hat hergelegt, sodass sie rausschauen. Und dann haben sie dann psychisch abgerüstet. Oder? Also, man kommt viel zu schnell raus. Und ich finde, man sollte schon schauen, dass wieder mehr Leute reingehen und halt auch vielleicht die Funktionen schaffen. Man ist ja dran, dass man das Militär wieder attraktiver gestalten wo auch diesen Interessen ein bisschen näher kommen von den Leuten, die vielleicht jetzt eher mehr pflegen würden, sodass man zum Beispiel in einem Militärspital Dienst leisten könnte, 18 Wochen.
Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass das Militär so zahlenmässig aufgerüstet werden soll, dass man Leute so motivieren soll. Jetzt ist es aber so, dass die Schweizer Armee einen Maximalbestand hat und der überschritten ist. Jetzt ist die Frage, warum macht man denn da weiter aufrüsten?
Also die Armee ist allgemein an einer Umstrukturierung dran und dann kann man den Mindestbestandteil der Armee auch erhöhen, weil wir sehen es wirklich, da können wir wahrscheinlich hoffentlich alle zustimmen, die Lage wird gäng angeschärfter mit dem Krieg in Europa und da muss einfach das Militär aufgerüstet werden, weil wir wissen nicht, was in einer Stunde hier passiert und wir wissen nicht, was morgen hier passiert. Darum, also es ist wichtig, dass wir eine starke Armee haben und wie Lea am Anfang hat gesagt hat, dass man mehr Geld in die Armee investiert, zum Beispiel in Cybersachen, was leider nicht so gut ist. Man kann den Mindestbestand auch nicht aufentun, weil es...
Ich habe nie gesehen, dass man mehr Geld in die Armee soll. Das habe ich nie gesagt.
Du hast gesagt, okay, gut, sorry, korrigiere.
Ich habe gesagt, man soll das Militär umstrukturieren. Ich habe gesagt, man soll es umstrukturieren und anders aufbauen. Eben zum Beispiel Cyberabwehr oder so in Katastrophenschutz. Das habe ich gesagt, aber wir haben damit nicht gesagt, dass wir mehr Geld ins Militär investieren sollen.
Merci für die Stellungnahme. Ja, also, dass man mehr Geld in Cyber investieren kann, was ein sehr wichtiges Thema ist, dann müsste man eben auch von den Linken ein bisschen Zustimmung haben, dass dann mehr ein grösseres Budget bekommt.
Es geht um die Umstrukturierung. Und das heisst nicht, dass wir 10'000 Leute brauchen, die ausgebildet werden, für dass sie mit einer Pistole schiessen können, sondern dass das Geld in die Cybersecurity geht. Es gibt, Stand jetzt, einen Zug Cybersecurity.
Ich finde es ein bisschen schwach, dass du immer davor redest, dass im Militär nur gelernt wird, wie man kämpfen kann oder so. Es geht weit, weit raus. Man lernt Freunde fürs Leben kennen, man ist mit verschiedenen sozialen Schichten dort. Also sprich von Leuten, die den Gymnasium gemacht haben und irgendwie in der Privatschule waren, bis zum ich möchte jetzt niemanden da abreden, aber irgendwie bis zum Maurer oder was auch immer, bis von Eltern, die alles gezahlt haben, reiche Eltern haben, bis zu Leuten, die Probleme hatten. Und dort kommt man zusammen im Militär. Man lernt dort mit Leuten umgehen, man lernt den anderen kennen, man lernt, wie der gelebt hat. Und das geht viel, viel weiter als nur das, was du die ganze Zeit sagst.
Und darf ich auch noch schnell, wegen 15'000 Personen, die einfach da müssen mit einer Pistole umgehen müssen. Also das ist wichtig. Wir haben 2020 viel davon geredet. Ja, die nächsten grossen Kriege, die es gibt, wird vor allem über Cyber sein. Und nein, wir sehen, es ist mit Artillerie und mit dem Ganzen, mit dem Kampf gegenüber, der da in der Ukraine stattfindet. Und die haben modernste Waffen beide und die gleich nicht selber Krieg machen, sondern einen richtigen Krieg.
Also es ist ja nicht so, dass die beide modernste Technik haben. Es ist eben gerade so, dass die Technik veraltet ist und darum gibt es immer noch die Grabenkriege wie im Ersten Weltkrieg.
Vielleicht das Thema, das jetzt so ein bisschen aufgebracht ist, wurde ja, man lernt ja im Militär auch noch anders. Also das Zwischenmenschliche, der Einschlitt, ich glaube, das bist du gewesen, der im Vorfeld gesagt hat, es verändert dich auch als Mensch, jetzt im Moment im Militärdienst und so weiter. Könnt ihr dem auch etwas abgewinnen oder sagen ihr sogar im Gegenteil, es schadet sogar eurer Entwicklung?
Also ich finde jetzt nicht, dass man im Militär wie viel mehr wird lernen als im Zivildienst. Ich meine eben, das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, wenn man in einer Klinik arbeiten würde, lernt man zum Beispiel mit Menschen umzugehen, denen es psychisch nicht so gut geht. Und deswegen ist ja ohne mich mega wichtige Erfahrung, die ich genauso wichtig oder sogar wichtiger würde finden, als eben sich wie lernen zu kämpfen und so.
Also im Militär lernst du auch mit psychischem Druck und eben auch deine Kollegen zu begleiten durch den psychischen Druck. Ich meine, ich sehe das bei meinem Freund.
Also ernsthaft, psychischer Druck etwas Positives?
Nein, natürlich nicht, aber du lernst damit umzugehen. Und es wird immer wieder psychischen Druck geben im Leben, ob man jetzt ins Militär geht oder nicht. Und ich sehe das jetzt auch zum Beispiel bei meinem Freund, der war ein Panzergrenier und 40 Stunden zum Beispiel nicht schlafen konnte. Dort lernst du mit solchen Sachen, solchen Situationen umzugehen, die du vielleicht im Leben später nicht mehr brauchst. Aber niemand von uns hat eine Kristallkugel, wo er reinschauen kann und sagen kann, oh ja, es passiert nichts.
Aber wird dir im Militär beigebracht, wie man mit diesen Situationen umgeht, oder ist es eher eine Schocktherapie?
Das ist auf jeden Fall keine Schocktherapie, oder? Also, als Politiker bin ich mir sowieso Stress eigentlich gewohnt, aber im Militär lernt man einfach halt doch ein bisschen, wie man mit Stress umgeht, indem man halt einfach mal sagt, gut, jetzt tue ich mehr ausschnaufen, oder ich habe gelernt, wie ich mit meiner Wut zustürzen kann, umgehen. Ich bin eigentlich nicht ein Böse, aber wenn da irgendein Vorgesetzter kommt und mir wieder auf die Nerven geht, dann habe ich jetzt gelernt, dass ich so einen Stressbau habe bei mir. Und dann kommt man an und dann kann man den Stress bewältigen. Und ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was Lea vorhin gesagt hat, wegen dem Zivildienst mit dem sozialen Aspekt. Also, dass man da, also es ist gerade so wichtig, der soziale Aspekt, wenn man jetzt mit psychisch kranken Leuten arbeiten will, dann braucht man den sozialen Aspekt. Und wo lernt man den besser aus dem Militär? Oder ich als rechter Politiker bin zum Beispiel irgendwann in dieser RS im Zelt geschlafen mit dem Sohn von Daniel Josic, der viel linker ist.
SP-Ständerat, genau.
SP-Ständerat, ja, wir sind eigentlich politisch so auseinander, aber wir sind jetzt eigentlich quasi so wie die besten Kollegen, oder? Und er kann sich auch vorstellen, mich zu wählen.
Ja, merci vielmals für die Runde hier auf dem Podium. Ich möchte schon ein bisschen abrunden und zu einer Schlussfrage kommen, ein bisschen weg vom Thema kommen. Und zwar mit der Frage, stellt euch vor, ihr habt ein Jahr Zeit, jetzt, wo ihr euch 100% für eine Sache engagieren könnt. Wir schließen jetzt mal Militär und Zivildienst aus. Für was würdet ihr euch ein Jahr lang 100% mit eurer Zeit engagieren? Für welche Sache, die euch wichtig ist? Nils Hirschi.
Eindeutig psychische Gesundheit, genau.
Ich würde da Jugendarbeit sagen, mit Jugendlichen Zeug unternehmen und auch Sachen beibringen, die sie im Leben weiterbringen, dass es ihnen auch gut geht.
Angel?
Das ist ganz schwierig. Vorhin, wo du noch nicht ausgeführt hast, weil ich sage, ja, für die Politik würde ich mich engagieren. Aber jetzt ist es schon ein bisschen genauer. Und, ja, für mich war es ein sehr wichtiges Thema, dass die Jugend möglichst mitbestimmen kann. Und momentan in dem Amt, das ich noch habe, als kantonaler Jugendparlamentspräsident, würde ich mich jetzt voll dafür einsetzen oder engagieren, dass die Jugend eben das Vorstossrecht im Grossen Rat bekommt. Und dort hat es noch viel Nachholbedarf. Und natürlich auch zusammen mit dem Nils für die psychische Gesundheit von Jugendlichen und Kindern einsetzen, was wir schon lange zusammen am Machen sind.
Lea Feutz.
Also ich glaube, ich muss mich da anschliessen, darum habe ich es auch so viel erwähnt. Ich glaube, ich würde sicher in der psychischen Gesundheit etwas machen. Vielleicht, weil ich auch selber schon mal so Hilfe gebraucht und deswegen das auch mega gerne anderen Menschen würde weitergeben und denen helfen.
Mei, wo kannst du zum Abschluss?
Das ist eine schwierige Frage. Meinst du jetzt das mehr so politisch?
Ganz generell, du kannst auch sagen, ich will das Jahr lang bei uns streicheln oder so.
An dem hat die Freude.
Ich gehe.
ja, es gibt so viele Punkte, so viele Baustellen, die wir haben. Ich würde mir auch ans Herzen legen, dass eben vor allem die Jugend ein bisschen über die Politik informiert wird und vor allem ihre eigene Meinung bilden kann, unabhängig von den Lehrern oder von den Eltern. Und dass das nicht beeinflusst wird von irgendjemandem.
Laurin Gerber, Lea Feutz, Nils Hirschi, May Fokas und Angel Okaside. Merci vielmals für die Diskussion. Hier auf dem Podium vom Jugendparlament und dem Generationentandem. Das war das Politpodium zum Thema Dienstpflicht, wie weiter? Und wir haben diskutiert mit ganz vielen Jungen auf dem Podium. Präsentiert hat es euch und Generationentandem in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament Thun. Es geht weiter mit dem Programm von und Generationentandem. Geht für das vorbei auf unserer Webseite. Und uns gibt es auch in ganz vielen Podcasts via Audio oder Video. Geht schauen auf YouTube, Apple Podcasts, Spotify oder am einfachsten auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.
Das ist das Politpodium von und Generationentandem.